So sind sie heute begrüßt worden, die Wissenschaftler auf dem Forschungsschiff Polarstern, nach über einem Jahr in der Arktis. Warum es für uns alle wichtig ist, was die Forscher von dort mitbringen, das ist gleich eines unserer Themen. Außerdem fragen wir, wie man herausfinden kann, ob man in einem Radon-Risikogebiet lebt. Dieses unsichtbare Gas kann Krebs verursachen, man kann sich aber schützen. Und es geht um kleine Schatztruhen, die jeder von uns zu Hause hat, denen wir aber oft zu wenig Aufmerksamkeit schenken. Das alles und mehr in der nächsten halben Stunde.
Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
Also an Durchhaltevermögen und an Mut sollte es einem nicht fehlen, wenn man sich so einer Expedition anschließt. Das Forschungsschiff Polarstern ist heute zurückgekommen. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört, nach 389 Tagen im Eis. Das Ziel dieser Jahrhundertexpedition, wie manche sagen, war es, rauszufinden, welche Rolle spielen eigentlich die Polargebiete und vor allem auch die Polarmeere im globalen Klimasystem. Dass diese Gebiete wichtig sind, davon gehen alle Forscher aus. Aber was passiert dort genau? Das ist bislang zum großen Teil noch kaum erforscht. Und die Forscher sind heute mit großem Jubel in Bremerhaven empfangen worden.
Feierlicher Empfang mit Bundesforschungsministerin Anja Karliczek und Freude über die glückliche Rückkehr, als die Polarstern an ihrem Liegeplatz festgemacht hat. Aber der Hintergrund der Mosaikexpedition, nämlich der Klimawandel, ist ernst. Daran lässt Expeditionsleiter Markus Rex keinen Zweifel. Man brauche keine Messinstrumente, um zu sehen, dass das Eis stirbt.
Wir haben wirklich das Eis verschwinden gesehen. Direkt am Nordpol haben wir völlig marodes, aufgeschmolzenes, durchlöchertes Eis gefunden. Im Winter waren unsere Temperaturen 10 Grad höher als das, was Fridtjof Nansen vor 125 Jahren beobachtet hat. Wenn das so weitergeht mit dem Klimawandel, dann wird die Arktis in naher Zukunft im Sommer eisfrei werden.
Mehrfach hatten die Wissenschaftler von unterwegs einen alarmierenden Rückgang des Meereises gemeldet. Die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, Antje Boetius.
Wenn wir die weißen Teile der Erde zum Verschwinden bringen, wenn das Weiße der Erde, was ja das Sonnenlicht reflektiert und unser Klima überhaupt zu dem macht, wie wir es als Menschen können, wenn das verschwindet, dann leben wir in einem anderen Planeten, der uns Menschheit nicht gut tut.
Mosaik gilt als bisher größte Arktis-Expedition. 389 Tage war die Polarstern unterwegs. Sie hatte sich einfrieren lassen und war mit einer Eisscholle durchs Nordpolarmeer gedriftet. Ab dem Frühjahr wirbelte die Corona-Pandemie die Logistik ordentlich durcheinander. Zwischendurch stand Mosaik auf der Kippe. Aber die Expedition der Superlative ging weiter. Und man habe Großes vollbracht, sagt Markus Rex.
Wir haben die Grenzen des Machbaren verschoben in der Polarforschung. Und wir bringen einen Daten- und Probenschatz aus der Arktis zurück, der die Klimawissenschaft langfristig verändern wird. Wir haben detaillierter und genauer das arktische Klimasystem studieren können, als wir es jemals zuvor konnten. Und wir werden jetzt auch in der Lage sein, das in unseren Klimamodellen korrekt und richtig abzubilden.
Die Forscher gehen davon aus, dass sie mehrere Jahre mit dem Datensatz von Mosaik arbeiten können.
Das klingt also nach viel Arbeit, allerdings diesmal im warmen Büro statt im ewigen Eis. Überschwängliche Begrüßung haben wir gehört am Kai, Begleitboote, Schiffshörner, Live-Übertragung, Bundesbildungsministerin und vieles mehr. Frage an meine Kollegin Miriam Stumpfe. Miriam, du warst ja selbst schon auf der Polarstern, hast einige der Forscher vor der Expedition getroffen. Ist diese Inszenierung angemessen?
Für jeden Einzelnen und jede Einzelne, die dabei war, bestimmt, die waren sehr emotional, als sie zurückgekommen sind, nach 4 Monaten im Eis. Und sie kamen ja tatsächlich zuletzt vom Nordpol. Ist das, glaube ich, unglaublich bewegend, da zurückzukommen. Und man muss es sagen, sie waren Teilnehmer der größten und teuersten Arktis-Expedition aller Zeiten. Jetzt kann man fragen, brauchen wir die unbedingt? Ja, brauchen wir. Die füllt wirklich eine Wissenslücke, denn die Arktis ist im Polarwinter und das ist ja die Hälfte des Jahres unerforscht. Da ist man bisher noch nicht so lange hingefahren. Da sind ein paar Bojen durchgetrieben. Mal gab es eine Expedition, so 2-3 Monate. Aber anders als in der Antarktis gibt es da eben keine ganzjährige Forschung. Und das ist wichtig, um die Arktis zu verstehen. Um die Prozesse zum Beispiel auch der Klimaerwärmung zu verstehen. Die Arktis ist eine Region, die erwärmt sich 2-mal schneller als der Rest der Welt. Das ist so grob verstanden, wie das funktioniert. Aber ganz viele Details, wie die Wärme aus dem Ozean im Winter in die Atmosphäre kommt. Denn im Winter, da ist der Ozean quasi die Fußbodenheizung. Mhm. Die muss nur durch das Eis durch nach oben heizen. Wie das funktioniert, da hat man ganz viel noch nicht verstanden, weil man gar nicht weiß, was ist das eigentlich für Eis, das sich da übers Jahr aufbaut. Und das haben die Forscher jetzt genau angeschaut und können das jetzt besser abschätzen, ob die Arktis am Ende des 21. Jahrhunderts 5 Grad wärmer wird oder sogar 15 Grad. So weit schwanken die Schätzungen gerade.
Jetzt ist das Schiff heute erst zurückgekommen. Kann man sagen, dass es schon erste Ergebnisse gibt oder müssen wir da auch wieder ewig warten?
Tatsächlich haben sie eben gerade aufgehört zu messen. Es ist ja eine lange Messreihe, ein Jahreszyklus. Und jetzt fangen sie an, die auszuarbeiten. Also jetzt fängt die Arbeit an.
Miriam, du warst selber recht nah dran an dieser Expedition, kennst einige Forscher persönlich. Welche Beobachtungen haben die denn unmittelbar überrascht? Gibt's da was?
Im Großen und Ganzen gesehen waren sie tatsächlich überrascht, wie dünn das Eis war. Das war schon dünn im Winter, als sie dort ankamen, halben Meter dick. Sie hatten gedacht, könnte eigentlich dicker sein. Und dann auch diesen Sommer war das Eis sehr dünn. Das war so dünn nördlich von Grönland, dass die Polarstern nach ihrem Weg durch das Polarmeer nochmal zurück an den Nordpol konnte, innerhalb von 6 Tagen. Das ist eine Wahnsinnszeit. Das schafft man normalerweise nicht. Aber es gab ganz viele freie Flächen. Also das Eis war sehr dünn und das hat sie schon doch recht bewegt oder auch getroffen, das so unmittelbar zu sehen. Dann aber muss man auch sagen, natürlich hat jeder Forscher, jede Forscherin ihre persönlichen Eindrücke und die kann man nur in der Arktis haben. Hören wir mal 3 Stimmen.
Das beeindruckendste Erlebnis war, als ich den Riss im Eis quer unter unserem Messzelt gefunden habe, wo wir dann in letzter Sekunde all unsere Ausrüstung abgebaut haben mit vereinten Kräften. Und am nächsten Tag war der Riss 3 Meter breit. Also wenn wir nicht schnell genug abgebaut hätten, dann wäre es alles weg gewesen.
Beeindruckendstes Erlebnis Nummer 1 war, ich habe es noch nie gesehen und gehört, wie sich so ein Eisrücken bildet und war fasziniert, als ich daneben stand und wirklich gehört habe, wie dieser Druck auf dem Eis ist, wie es halt unglaublich laut knallt und wie man dann wirklich zusehen konnte, wie sich dieser Eisrücken aufgetürmt hat und so kleine Eisstückchen in alle Richtungen gesprungen sind. Das war phänomenal. Und ein ganz anderes Erlebnis, was mich aber sehr geprägt hat, ist, wir haben einmal auf dem Eis gezeltet und dieses Bewusstsein dafür zu bekommen, dass unter mir 4000 Meter Wasser sind und ich nur von knapp 2 Meter Eis davon getrennt bin, das ist was mich persönlich tatsächlich sehr beeindruckt hat, aber tatsächlich, so absurd es klingt, wenn man da bei minus 30 Grad in seinem Schlafsack liegt, hat mir das eine ganze Menge Energie gegeben und viel, wo ich so dachte, ja, dafür bin ich hier.
Ich bin noch nie mit dem Helikopter in der Polarnacht geflogen. Das war jetzt mal die erste Gelegenheit. Und das war sehr, sehr faszinierend, besonders wenn man dann einen Vollmond hatte und nur so schemenhaft ein bisschen was gesehen hat. Das kennt man normalerweise aus der Arktis überhaupt nicht. Ich meine, man sieht eigentlich fast nichts. Also man fliegt halt wirklich durch so eine tiefschwarze Nacht und man sieht dann halt dann so ein paar kleine Scheinwerfer so am Horizont, je nachdem, wie weit man vom Schiff wegfliegt, dann weiß man halt genau, das ist halt die einzigste Ecke, wo ich hier heute Nacht irgendwie gescheit schlafen kann.
Also eine große Faszination klingt aus diesen Stimmen, aber wahrscheinlich auch eine große Belastung für die ForscherInnen und das Material. Miriam, gab es denn während der Expedition auch größere Probleme?
Was gerade schon zu hören war, Risse im Eis oder der Moment, wenn Schollen aneinanderstoßen und sich auftürmen zu sogenannten Presseisrücken. Mhm. Das hat auch durchaus mal wirklich große Probleme gemacht. Letzten Winter im November, da ist die Scholle quer durchgebrochen, an die sie angedockt hatten. Und sie hatten ihr komplettes Forschungscamp verteilt. Da wurden dann die Kabel zerrissen, Forschungstürme fielen um etc. Aber letztendlich waren das alles Sachen, mit denen sie irgendwie auch gerechnet hatten. Was der Expedition wirklich massiv Probleme gemacht hat, war etwas, wo es überhaupt keinen Notfallplan gab, nämlich eine weltweite Pandemie.
Wollte ich gerade sagen, in der normalen Welt hat ja Corona alles durcheinander gewirbelt. Und waren die eingefrorenen Forscher, die sind ja auch nicht davor bewahrt worden.
Genau, weil sie nämlich abhängig sind von Nachschub von außen, Lebensmittel, Treibstoff und es gab auch Wechsel der Besatzung und der Wissenschaftlerteams. Und das sollte über Spitzbergen stattfinden. Das war vom Lockdown betroffen. Also diese Insel durfte niemand betreten, da konnte man nicht hin. Das hat die ganze Planung für die Logistik durcheinander gebracht. Sie haben kurzzeitig tatsächlich gedacht, sie müssen die Expedition abbrechen, aber haben dann eine Lösung gefunden. Die Polarstern hat nämlich dann ihre Scholle verlassen, ist zur Eiskante gefahren und da im offenen Wasser hat sie dann 2 Forschungsschiffe getroffen. Die kamen aus Deutschland, denn mussten sozusagen aus demselben Land kommen wie die Polarstern. Da haben sie dann die Übergabe gemacht und dann ist die Polarstern wieder zurück an die Scholle, hat ihren Platz gefunden, ist dann am Ende gut gegangen, aber war sehr spannend.
Also wir haben schon gelernt, das Eis am Nordpol hat wichtige Funktionen im Spiel unseres Klimas, verändert sich aber dramatisch schnell. Wie viele Jahre geben denn die Forscher dem ewigen Eis da oben noch?
Wenn es mit dem CO2-Ausstoß so weitergeht wie gehabt, wenn da nicht ganz schnell ganz was anderes passiert, dann könnte der Nordpol schon 2030 eisfrei sein. Im Sommer natürlich, nicht das ganze Jahr. Aber das ist in 10 Jahren. Das ist quasi übermorgen und in ein paar Jahrzehnten dann regelmäßig. Und einer hat sogar gesagt, naja, was wir hier machen, ist spannende Forschung, aber es ist auch ein Archiv für die Nachwelt. So war es in der Arktis, als das Eis noch ewig war.
Die Mosaik-Expedition ist zu Ende. Die Polarstern ist zurück von dieser Jahrhundertexpedition. Vielen Dank für diese Informationen und Einordnungen, Miriam Stumpfe.
Gerne.
IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de.
Und jetzt ist es 18.16 Uhr. Das Gas, um das es jetzt geht, das kann man nicht sehen. Man kann es nicht fühlen, nicht riechen oder schmecken. Und trotzdem kann es ziemlich gefährlich werden. Die Rede ist nicht vom CO2, sondern vom Radon. Es kann Krebs auslösen. Und man hat es beim Radon leider nicht in der Hand, ob man ihm ausgesetzt ist oder nicht. Es kommt eher darauf an, wo man wohnt. Denn je nachdem, wie der Boden beschaffen ist, auf dem wir wohnen, schleicht das Radon unsichtbar, aber ganz natürlich an die Oberfläche bis in unsere Häuser und Wohnungen. Die Bundesländer, die haben heute einen Atlas mit Radon-Vorsorgegebieten vorgestellt. Was bringt das? Das konnte ich vor der Sendung Inge Paulini fragen. Sie ist Präsidentin des Bundesamtes für Strahlenschutz in Berlin. Erste Frage, wovon hängt es denn ab, wie viel Radon wir, jeder von uns persönlich, abkriegt?
Je nachdem, wie diese Gesteine in dem Boden, auf dem wir leben, zusammengesetzt sind, gibt es unterschiedlich viel Uran und dann gibt es auch unterschiedlich viel Radon. Und das andere ist, wie durchlässig ist der Boden. Das zweite ist, wenn es denn rauskommt, wird es verdünnt in der Umgebungsluft. Das ist dann nicht weiter schlimm, aber es kann sich in den Gebäuden, in denen wir leben, anreichern. Es kommt dann in der Regel durch die Keller, durch die unteren Geschosse hoch.
Wenn es vom Boden abhängt, der Boden ist ja ganz unterschiedlich in Deutschland, auch bei uns in Bayern. Wo bin ich denn am meisten gefährdet?
In der Regel sind das die Mittelgebirgsbereiche, die höhere Konzentrationen aufweisen. Oder die Endmoränen aus der Eiszeit, die kennt man auch, die Ablagerungen. Zum Beispiel Granit ist so ein Gestein. Wenn das vorkommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher. Und das ist dann ein im Prinzip gefährdeteres Gebiet für höhere Konzentrationen.
Das heißt, es kommt nicht jetzt auf meine körperliche Verfassung an, sondern eher darauf, wo ich wohne.
Es kommt darauf an, wie viel aus dem Boden kommt und wie viel sich in dem Gebäude anreichert. Wenn man dann wirklich wissen will, bei mir zu Hause, wie sieht das dann eigentlich aus? Dann muss ich messen. Und es ist relativ leicht. Diese Messung geht so, dass man ein Messlabor anschreibt. Die Messlabore, die wir anerkannt haben als Bundesamt für Strahlenschutz, die sind auf unserer Website zu finden. Da muss man dann hinschreiben und sagt, ich möchte eine Messung machen und kriegt eine kleine Plastikdose zugeschickt. Die stellt man dann in die Räume zu Hause auf, wo man sich lange aufhält. Diese Messung soll möglichst ein ganzes Jahr dauern, weil es gibt Schwankungen über das Jahr hinweg. Im Sommer lüften wir viel, im Winter haben wir eher zu, die Räume. Und man möchte einen Langzeitwert haben, der auch wirklich verlässlich ist.
Und dann kriege ich gesagt, bei Ihnen ist die Belastung hoch oder niedrig und was mache ich dann damit?
Also es gibt einen Referenzwert von 300 Becquerel pro Kubikmeter. Je niedriger die Radonkonzentration, desto unwahrscheinlicher wird es, dass Radon Lungenkrebs auslöst.
Das heißt, man kann aber aktiv was tun, um sich zu schützen?
Die ersten Schritte sind Fenster aufmachen und durchlüften und den ganzen Luftraum austauschen sozusagen. Aber natürlich ist es keine Dauerlösung, wenn das immer weiter nachgast. Da ist es wichtig zu schauen, wo sind denn diese Fugen oder Risse im Keller oder in der Bodenplatte? Wo sind Rohre oder Kabel vielleicht? Ja, wo es dann Öffnungen in der Wand gibt, wo das Radon dann durch kann. Es geht ganz viel um Abdichten bei Bestandsgebäuden. Bei Neubau geht es darum, die Bodenplatte und die unteren Mauerwerke wasserdicht, das macht man sowieso, und dann auch radondicht zu gestalten, damit man weniger Radon in die Gebäude bekommt. Es gibt Radon-Fachpersonen und die kann man dann zu Rate ziehen und fragen, was ist denn bei mir die beste Möglichkeit?
Jetzt weisen bis Ende des Jahres die Bundesländer eben diese Gebiete aus, in denen dieser gesetzliche Grenzwert pro Kubikmeter Raumluft verstärkt überschritten wird. Hilft uns das dann wirklich, dieser Gefahr Radon besser zu begegnen? Das ist ein großer Aufwand.
Es ist so, dass es dann eine gesetzliche Verpflichtung gibt in ausgewiesenen Gebieten und wir wissen noch nicht, wo das sein wird. Das legen ja die Bundesländer fest. Dann gibt es die Auflagen für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. In diesen Radon-Vorsorgegebieten ist es auch so, dass Neubauten dann auch besonders vor diesem Hintergrund betrachtet werden, dass die nicht nur den Feuchteschutz haben, sondern dass die auch den Radon-Schutz haben von Beginn an. Und damit habe ich schon Radon-abgesicherte Gebäude.
Also Radon ist zwar eine unsichtbare Gefahr, die ist nicht überall gleich in Deutschland und in Bayern, aber man kann aktiv was dagegen tun. Mehr zum Thema Radon finden Sie auch bei uns im Web br.de/wissen. Und was man alles tun kann, wenn man in einem der Risikogebiete wohnt, das hat uns Inge Paulini erklärt. Sie ist Präsidentin des Bundesamtes für Strahlenschutz. Frau Paulini, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
Dafür ist Veronika Bräse ins Studio gekommen. Wir wissen, Veronika, dass sich ja Corona, mit dem es losgeht, vor allem über die Luft überträgt, über die Aerosole. Wir atmen das Virus ein, deswegen haben wir eine Maske auf. Aber auch Händewaschen ist wichtig und das bestätigt sich jetzt wieder.
Ja, das ist und bleibt wichtig, sagen australische Forscher. Man hat sich sonst immer nur angeschaut, wie lange Viren auf glatten Oberflächen bleiben, auf Türklinken zum Beispiel, wie lange sie da überleben. Da denkt man so 4 bis 5 Tage, im Extremfall vielleicht auch 9 Tage.
Aber das reicht nicht?
Ne, die leben länger, wenn man die Viren schützt. Das heißt, wenn man sie von einem künstlichen Schleim, wenn sie da umhüllt sind, also so wie wenn jemand Husten hat mit leichtem Auswurf.
Also ja, Schleim eben.
Genau, und diesen Schleim mit den Coronaviren, den haben die Forscher auf Edelstahl, auf Glas, Banknoten und Plastik gesprüht. Und die besprühten Gegenstände kamen dann in den dunklen Raum, um zu verhindern, dass UV-Licht die Viren zerstört. Die Luftfeuchtigkeit war da so um die 50%. Man hat mit verschiedenen Temperaturen experimentiert. Und siehe da, bis zu 28 Tage haben die Viren im Schleim überdauert. Also der scheint die Viren vor dem Zerfall zu schützen.
Und ist es egal, bei welcher Temperatur das passiert?
Also am längsten halten die Erreger bei normaler Raumtemperatur, also so bei 20 Grad. Somit also viel länger als in früheren Versuchen ohne diesen Schleim außenrum. Es macht also jetzt schon Sinn, dass man Tastaturen reinigt, dass man auch Touchscreens bei Bankautomaten reinigt oder auch Handyoberflächen.
Oder lieber auch kein Bargeld in die Hand nehmen.
Genau, aber bis jetzt weiß man nicht, wie viel Virusmenge man überhaupt aufnehmen muss, um krank zu werden und ob eine Übertragung mit den Händen, ob das tatsächlich so wahrscheinlich ist. Also da rätselt man noch. Bis dahin gilt die AHA-Regel weiterhin natürlich, Abstand halten, Hygiene und Alltagsmaske.
Alles wie gehabt.
Wie gehabt. Jetzt zur Landwirtschaft. Die Artenvielfalt auf und rund um die Felder, die geht rasant zurück. Gegenüber 1995 gibt es 70% weniger Feldvogelarten. Jeder dritte Schmetterling ist verschwunden. Die Situation ist dramatisch, der Handlungsbedarf akut, sagen führende Wissenschaftler von der Akademie Leopoldina.
Und schlagen Sie auch vor, was wir machen sollen?
Also die fordern, die haben 70 Seiten zusammengeschrieben in ihrer Stellungnahme, sie fordern eine Ökowende in der Landwirtschaft. Aber da liegt es jetzt nicht nur allein an den Bauern, die Politik muss da auch steuernd eingreifen. Subventionen sollten daran geknüpft sein, dass die Artenvielfalt erhalten bleibt. Nur wer naturverträglich wirtschaftet, der bekommt Geld. Und die EU bräuchte ein einheitliches Landwirtschaftsgesetz, auch das fordern die Wissenschaftler. Und wir Verbraucher, wir sollten weniger Fleisch und mehr Ökoprodukte essen und auch bereit sein, mehr dafür zu zahlen.
Das klingt nach einiges zu tun, aber jeder von uns kann auch was beitragen.
Zum Schluss geht es um den Ball. Also Bälle waren schon immer sehr beliebt, auch bei Erwachsenen, nicht nur bei Kindern. Die ersten Bälle aus Leinen, die gab es schon vor 4500 Jahren im alten Ägypten. Und jetzt haben Forscher aus Zürich, die haben in China gesucht und haben 3 kleine Bälle aus Leder gefunden und genauer untersucht. Und diese Lederbälle, das sind die ältesten, die man bisher in Asien gefunden hat. Die sind ungefähr 3000 Jahre alt. Und die sind so groß wie ein Apfel, also gut zu greifen oder auch mit dem Schläger zu schlagen. Und damals wie heute waren solche Ballspiele wichtig, also um fit zu bleiben, auch fürs Militär natürlich. Außerdem hatten Ballspiele auch damals schon einen hohen Unterhaltungswert.
Und weiß man, welches Spiel die damals gespielt haben, vor 3000 Jahren?
Ja, das weiß man nicht so genau, dazu ist nichts überliefert. Aber es gibt frühe Bilder, die zeigen Spieler hoch zu Ross mit Stöcken in der Hand. Also das könnte so eine Art Polo gewesen sein, also Polo in Nordchina vor 3000 Jahren.
Toller Sport. Vielen Dank, Veronika Bräse, für die Meldungen.
Bayern 2. Raus aus der Tonne. Warum wir mehr recyceln sollten.
Jeder von uns hat ein paar kleine Schatzkisten zu Hause. Und ich meine jetzt nicht die Spardose oder den Geldbeutel. Ich meine auch nicht die Andenkenkiste mit, naja, Schätzen aus verlängst vergangenen Zeiten. Es geht eher um alte Radios, um Fernseher, Küchengeräte oder Smartphones. Denn in dem, was für viele von uns Müll ist, stecken wertvolle Materialien. Das Problem ist nur, wenn wir sie falsch entsorgen, dann sind sie oft für immer verloren. Helmut Nordweg.
Oh je, jetzt ist es endgültig geschehen um meinen alten Weltempfänger. Ein Radio mit Lang-, Mittel- und Kurzwelle, fast 2 Kilogramm schwer. Müsste jetzt wohl zum Wertstoffhof. Aber ich könnte es ja auch einfach vor die Haustür stellen. Irgendein Bastler kommt bestimmt vorbei, der damit noch etwas anfangen kann. Katharina Reh vom Fraunhofer Institut Umsicht findet das aber keine gute Idee.
Dann können Personen, die sich an diesem Geschäft des Exportes der Geräte beteiligen, diese Geräte absammeln und dann auf illegalen Wegen ins Ausland verschiffen. Und dort richten die größtmöglichen Schaden an.
Viele kennen die unwürdigen Bilder aus Afrika, auf denen Kinder in qualmenden Haufen alter Geräte nach wertvollen Rohstoffen stochern. Die stecken zahlreich in Radios oder Handys, teure Metalle, Kunststoffe, aber leider auch gesundheitsschädliche Schwermetalle und Flammschutzmittel. Es wäre also wichtig, Elektroschrott und ausgediente Elektronikgeräte nur im Wertstoffhof zu entsorgen oder sie beim Händler zurückzugeben. Gerade Deutschland hat hier aber Nachholbedarf, sagt Sascha Roth vom Umweltverband NABU.
In Prozentzahlen ist es so, dass wir damit eine Sammelquote von 43% haben. Die gesetzlich vorgeschriebene Quote liegt aber bei 45%. Also kurz gesagt, wir sammeln viel zu wenig Elektroschrott.
Und das liegt nach Meinung des NABU gar nicht immer nur an uns, sondern daran, dass das Sammelsystem völlig unzureichend ist.
Schauen wir uns den konkreten Fall an. Sie sind jetzt ein Bürger, der in ländlichen Regionen wohnt. Dann haben Sie ein kleines Elektrogerät und dann müssen Sie erstmal kilometerlang zum Wertstoffhof fahren. Da muss man natürlich ran. Wie schaffen wir es, dass es mehr Sammelstellen gibt?
Umweltschützer fordern zum Beispiel, Online-Händler sollten sich an flächendeckenden Sammelstellen finanziell beteiligen. Die könnten etwa in Supermärkten oder Discountern eingerichtet werden. Auch dort gibt es ja Elektrogeräte zu kaufen. Eine leichtere Rückgabe wäre entscheidend, denn viele Wertstoffe könnten wiederverwertet werden, wenn die Geräte in den offiziellen Kanälen landen. Dann werden sie zunächst in einem Recyclingbetrieb zerkleinert und der Inhalt automatisch sortiert. Größere Teile, etwa das Stahlgehäuse eines PC, Kupferkabel oder die Eisenmagnete aus den Lautsprechern, könnten dann problemlos wiederverwertet werden. Aber in meinem alten Weltempfänger, sagt Fraunhofer-Forscherin Katharina Reh, sind eben auch kleine Bleilötstellen oder Platinen mit winzigen Goldteilchen drin.
Und deshalb bleibt aus diesem Zerkleinerungsprozess und Sortierprozess immer am Ende ein Rest übrig, der alle möglichen Mischanteile beinhaltet, die man nicht aussortieren kann. Und mit diesem Rest befassen wir uns. Wir bereiten den in einem thermochemischen Prozess auf, in einer sogenannten Pyrolyse, um die Metalle anzureichern und aus dieser Mischfraktion dann eine angereicherte Metallfraktion für ein Recycling bereitzustellen.
Das funktioniert im Fraunhofer Institut bereits mit einer mittelgroßen Anlage, noch zu klein für die Industrie, aber groß genug, um die Qualität der wiedergewonnenen Metalle zu testen. Die Kunststoffe in Elektrogeräten, etwa das Gehäuse und Kabelhüllen, werden bisher kaum verwertet, vor allem weil darin große Mengen Flammschutzmittel stecken. Oft ist das viel mehr als nötig und Sascha Roth vom NABU findet deshalb:
Man müsste da das Vorsorgeprinzip stärker in den Fokus fassen, was heißen würde, okay, wir müssen vor allem schon in der Designphase eigentlich Schadstoffe ausschleusen, hier ganz niedrige Grenzwerte vorgeben.
Der wichtigste Punkt bleibt aber, mehr Elektrogeräte einsammeln. Eigentlich sollte EU-weit schon längst eine Quote von 65% gelten. In Deutschland wird gerade noch das entsprechende Gesetz geändert. Erst wenn das beschlossen ist, werden wohl endlich mehr Sammelstellen kommen. Zu einer davon habe ich natürlich meinen Weltempfänger gebracht. Aus dem Kupfer seiner Kabel sind bestimmt längst neue geworden.
Also es lohnt sich, die alten Geräte richtig zu entsorgen und die Schätze so weit wie möglich wieder zu bergen. Soweit war es das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.